Bevor wir starten, noch ein ganz heißer Tipp für den Herbst und Winter. Im November und Dezember geht unser Digital Facilitation Training an den Start. An zwei Vormittagen lernst du, wie du großartige Online-Meetings und Workshops gestaltest und durchführst. Und das Beste, das Training findet komplett remote statt. Du nimmst also von zu Hause aus teil. Schau doch mal auf unserer Website vorbei und wenn du noch Fragen zu dem Training hast, wende dich gerne an mich, Lutz oder meine Kollegin Sharon Ruper auf LinkedIn oder über unsere Website. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin der Lutz und möchte gemeinsam mit meinen Kolleginnen herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen erfüllt und Unternehmen erfolgreich macht. Bei Hello Agile begleiten wir Menschen und Organisationen auf ihrem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. Denn New Work ist vielschichtiger, als es auf den ersten Blick scheint. In diesem Podcast tauchen wir gemeinsam in all seine Facetten ein. Heute bin wieder ich, der Lutz, euer Host. Ich bin Workshop-Facilitator und Trainer bei Hello Agile. Das bedeutet, dass ich Einzelpersonen und Organisationen helfe, das Maximum aus ihren Workshops und Meetings herauszuholen. Für heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, der in und mit seiner Organisation einmal das Thema Learning und Development neu gedacht hat. Dennis Peter Andl arbeitet als Learning Culture Manager bei Brother. Die Firma kennt ihr vielleicht. Wie Brother das Thema gestaltet, warum es neuerdings Learning Culture Manager heißt und welche Erfahrungen Dennis auf seinem Weg gemacht hat, darum geht's in dieser Folge. Dennis, schön, dich hier zu haben.
Ja, danke sehr. Schön, dabei zu sein.
Ja, es freut mich sehr. Wir haben ja schon an ganz vielen Stellen, sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen, sei es auf Messen oder in Workshops und Trainings. Deswegen freut mich, dass diese Aufnahme zustande kommt. Und ich dachte, wir starten mal zu Beginn mit einer ganz lockeren Frage zum Aufwärmen. Du trägst ja das Learning in deinem Berufstitel und ich glaube auch privat vor dich her. Ich würde dich mal fragen, was hast du zuletzt gelernt?
Was habe ich zuletzt gelernt? Das ist Definitionssache. Also grundsätzlich, wir lernen ja alle immer quasi, also Lernen ist wie Atmen. Und ganz, ganz viele Dinge, die wir lernen, lernen wir auch eigentlich unbewusst. Deswegen ist es schwierig zu sagen, was ich zuletzt gelernt habe. Müsste ich mich mal hinsetzen. Aber wenn es jetzt um einen ganz formalen Lernprozess geht, ich hatte vor etwa 2-3 Schulungen, Wochen eine Schulung, ein Coaching zum Thema Change Management. Genau, um auch da der Veränderung in unserem Unternehmen noch mal ein bisschen mehr Unterstützung zu geben.
Ja, spannend. Weites Thema. Wie lang ging die Schulung? Also was war da genau Thema?
Eigentlich hätte die 2 Tage gehen sollen. Ich wäre da nach Frankfurt gefahren und mit mehreren Leuten dann in so einem Seminar gefangen gewesen, wie man das so kennt. Die Schulung hat allerdings leider nicht genug Teilnehmer gekriegt. Offensichtlich war ich der Einzige, der sich dafür angemeldet hat. Und dann wurde mir quasi ersatzweise ein One-on-One-Coaching angeboten, das ich dann gemacht habe.
Geil.
Genau, und dann habe ich quasi einen kompletten Tag mit dem Coach online verbracht und konnte den löchern mit meinen Fragen.
Wahnsinn, ja, das machen wir witzigerweise auch immer mehr, dass wir so Trainingsinhalte für manche Leute, die es dann irgendwie eilig haben, kompakt an einem Tag in so einem One-on-One-Setting machen. Und ehrlicherweise gefällt mir das Format ganz gut. Also klar, die Gruppe fehlt, ne? Mhm. Und da auch vielleicht nochmal die Impulse von anderen, aber das ist, glaube ich, ein Format, das auch immer mehr kommen wird.
Okay. Ja, das kann gut sein. Spannend, auf jeden Fall.
Cool. Dennis, dann sind wir schon eingestiegen. Das heißt, wir wissen, du hast dich zuletzt mit dem Thema Change Management beschäftigt. Ich glaube, heute wird es auch ein bisschen darum gehen, aber fangen wir mal vorne an. Stell dich gerne einmal ganz kurz vor, wer bist du, was hat uns heute hier zusammengeführt? Nimm uns mal mit auf deinen Weg.
Ja, ich bin Dennis Peter Andl. Ich bin, wie du schon gesagt hast, bei Brother International, also den Teil von Brother, der für Drucker zuständig ist. Es gibt ja noch Nähmaschinen und Industriemaschinen, aber in Deutschland der Teil, der für Drucker zuständig ist, bin ich für die Weiterbildung der Mitarbeitenden zuständig sozusagen, beziehungsweise dafür, die Grundlagen dafür zu schaffen und das Umfeld dafür zu schaffen, in dem diese Weiterbildung geschehen kann. Und abseits davon bin ich unter anderem einfach ein riesengroßer Enthusiast für das Thema Learning, für das Thema Weiterentwicklung, für das Thema Growth Mindset auch im weitesten Sinne. Ich bin auch, dank euch, Lego Serious Play Facilitator. Und nicht zuletzt, ich bin Vater von zwei wundervollen Töchtern und Ehemann einer wundervollen Frau.
Wahnsinn, Dennis, stark. Genau, Brother, also ich glaube, die Firma kennt jeder, ne? Also da geht ja keiner dran vorbei. Was ich gar nicht wusste, ihr sitzt in Bad Vilbel oder auch in Bad Vilbel. Ihr habt verschiedene Standorte.
Ja, genau. Also die Druckersparte für Deutschland und Österreich, die sitzt eben, da sitzen wir in Bad Vilbel und in Wien.
Okay. Ach, genau. Wien, spannend. Ja.
Und das nur ist quasi unsere Außenstelle für Österreich.
Die sitzt okay. In Wien. Cool. Und damit wir so ein grobes Gefühl dafür kriegen, in dieser Druckersparte, über wie viele Menschen reden wir da? Also wie viele Menschen arbeiten da so ungefähr?
Wir reden bei uns, also wir sind ja eine reine Vertriebsgesellschaft, das heißt Produktion und so weiter ist alles auf anderen Kontinenten, aber für den Vertrieb sind wir ungefähr 160 Leute.
Okay, spannend, ja. Das ist ja schon eine ganz gute Anzahl, wo du da die Rahmenbedingungen, wie du schon sagtest, stellst. Aber nochmal einmal ganz kurz zu dir, also ich sehe auf LinkedIn diesen Titel Learning Culture Manager. Dennis, wie wird man sowas überhaupt? Also du bist ja nicht, glaube ich, in der 10. Klasse von der Schule gestolpert und hast gesagt, morgen werde ich Learning Culture Manager. Also wie sieht da so ein Weg hin aus?
Wie sieht der Weg dahin aus? Also ich glaube, habe ich ja gerade eben schon gesagt, das Thema Lernen ist einfach was mich schon immer interessiert hat. Und das hat im Grunde auch schon in der Schule begonnen, auch wenn das in der Schule vielleicht nicht so geklappt hat, wie sich die Lehrer das vorgestellt haben. Aber ich bin sicherlich schon mit so ein bisschen dem Anspruch von der Schule gegangen. Oder ja, doch, muss man so sagen. Ich bin ja dann ins Lehramtsstudium gegangen. Das hast du ja gerade schon, glaube ich, angerissen.
Nee? Ich glaube, im Vorgespräch hatten wir das mal ganz kurz.
Wir hatten das im Vorgespräch, okay. Genau. Okay. Also ich bin nach der Schule ins Lehramt gegangen und einer der Gründe dafür war, dass ich für mich so ein bisschen den Anspruch hatte, okay, so wie das in der Schule lief, das war nicht gut. So wie Lernen in der Schule umgesetzt wird, habe ich das Gefühl, das funktioniert nicht richtig und ich glaube, das ist ein Gefühl, das wir alle irgendwo ein bisschen hatten. Mhm. Ja, so dieses, das ist nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Also das geht besser. Und das war so ein Gedanke, den ich mit ins Studium genommen hat oder der mich vielleicht auch ins Lernstudium geführt hat. So. Insbesondere auch, wenn es um neue Technologien im Unterricht geht. Ja, wo ich immer das Gefühl hatte, wir machen da viel zu wenig. Ja, wir müssten eigentlich viel mehr auch mit neuen Technologien, mit neuen Medien, damals noch der Begriff neue Medien,
ja.
Arbeiten. Und im Lehramtsstudium war es dann aber auch so, dass ich schon von vornherein immer Schwerpunkte gesetzt habe auf alles, was mit dem Thema E-Learning zu tun hat.
Ah, okay.
Ja, also immer, wenn ich die Möglichkeit hatte, mir irgendwelche Seminare oder irgendwelche Tutorien auszusuchen, die in diese Richtung gingen, ja, auch Medien, Psychologie etc., dann habe ich das mitgenommen. Und dann kam es im nächsten Schritt, dass ich eben auch während des Studiums an der Uni dann gearbeitet habe, als Hiwi erst in der alten Geschichte und dort dann E-Learnings produziert habe mit Autorentoolen, Tools.
Ja.
Und dann später am HRZ, Hochschulrechenzentrum, dann auch für verschiedene Bereiche auch web-based Trainings gebaut habe und da halt irgendwie schon so einen Schwerpunkt für mich gefunden habe. Und dann war das Studium vorbei, dann bin ich ins Referendariat gegangen und dann war es halt wieder vorbei. mit all den coolen Technologien und mit den coolen neuen Lernkonzepten und dem Ganzen. Und dann war ich halt mitten wieder in dieser Maschine drin und hatte auch für mich relativ schnell das Gefühl, okay, da gehe ich kaputt bei dem Versuch, das hier unterzubringen. So. Also das deutsche Schulsystem, da könnten wir einen eigenen Podcast draus machen, glaube ich.
Ja, vermutlich eine ganze Serie.
Ich bin absolut kein Fan davon. Wenn du mich fragen würdest, dann müssten wir eigentlich die Art, wie wir Schule in Deutschland machen, einmal komplett niederreißen und komplett neu denken. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls bin ich da nicht glücklich geworden. Ich habe das zweite Staatsexamen gemacht, habe das Referendariat abgeschlossen und bin quasi, ich habe freitags irgendwann im Oktober hatte ich meine letzte Staatsprüfung und habe das Staatsexamen gemacht und montags drauf habe ich dann meinen neuen Job angefangen, den ich mir Monate vorher schon geangelt habe sozusagen und bin in einer E-Learning-Agentur gelandet und habe dort als Autor und auch Umsetzer für auch Web-Based Trainings wieder weitergemacht. Also ich habe das, was ich im Studium so ein bisschen als Side-Hustle angefangen habe, dann fortgeführt und habe das dann zu meinem Beruf gemacht. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dann eben nicht mehr für den Schulbildungsbereich, sondern für Unternehmen. Und das war natürlich auch spannend, einfach mal in diese Welt reinzugucken, wie Bildung in Unternehmen funktioniert, wie Mitarbeiter Weiterentwicklung funktioniert, was da so die Vorstellungen und die Ideen und die Ansprüche sind. Aber was natürlich auch, die haben natürlich nochmal einen ganz anderen Druck, wenn es darum geht, effizient zu lernen und nachhaltig zu lernen und eben auch modern zu lernen. Und das hat mir natürlich viel mehr Spaß gemacht, weil dann natürlich auch eine gewisse dann konnte man auch viel mehr experimentieren, neue Dinge ausprobieren und auch sehen, dass die funktionieren. Und dann kam aber irgendwann eine gewisse Frustration auf, weil man trifft sich dann mit Kunden, man bespricht bestimmte Bedarfe, die die haben, man findet Lösungen dafür, sei es jetzt zum Beispiel eine Produktschulung für Mitarbeitende, die einfach mehr verstehen sollen, was für Produkte das Unternehmen verkauft. Ja. Und dann macht man sich ganz viele Gedanken und dann arbeitet man was aus und macht erst einen Skript und dann ein Storyboard und dann setzt man das um und jedes Mal ist man im Gespräch mit dem Kunden. Und dann hat man da Wochen Arbeit reingesteckt, das umgesetzt, übergibt das an den Kunden und dann war's das. Man hört gar nichts mehr. Okay. Oft. Also nicht immer. Ja. Man hat natürlich auch Kunden, mit denen man langfristig zusammenarbeitet und so, aber das war dann öfter mal der Fall. Und das hat mich tierisch frustriert, weil ich dachte, ich will ja nicht nur dieses Ausschnittsweise, ich will ja langfristig sowas mal begleiten und langfristig, ne, man fängt ja dann auch an, sich irgendwie mit diesem Unternehmen auseinanderzusetzen und sich die Ziele dieses Unternehmens auch wirklich anzugucken und sagen, hey, das ist ja eigentlich ein cooles Unternehmen und irgendwie, ne? Und dann war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich dachte, ich will die Seiten wechseln.
Ah.
Und dann bin ich eben, habe ich zu Brother gefunden, um eben hier jetzt zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal auf die andere Seite. Jetzt möchte ich mal derjenige sein, der die Lernprozesse in einem Unternehmen eben langfristig begleitet und neue Ideen einbringt und moderne Ansätze reinbringt und natürlich dann auch will, dass das Unternehmen davon profitiert. Und das mache ich jetzt seit knapp 10 Jahren bei Brother.
Ach, genau. Spannend. Spannend, ja, krass, 10 Jahre, auch schon eine lange Zeit, ne?
Ja, ist krass.
Ich hatte dein E-Learning Background, also da klingelt's gerade bei mir, weil ich glaube, wir haben schon mal darüber irgendwann mal am Rande geredet und ich habe es nach hinten geschoben. Vielleicht machen wir ganz kurzen Exkurs. Dennis, was macht ein gutes E-Learning aus, wenn du das in 3 Sätzen beschreiben könntest?
Was macht ein gut? Es gibt ja nicht das E-Learning. Jetzt hast du mich. Was macht ein gutes oder was macht gutes E-Learning aus? Also dasselbe im weitesten Sinne, was gutes Lernen im Allgemeinen ausmacht. Also es muss relevant sein, es muss vor allem lernerorientiert sein. Der Lerner muss möglichst in der Lage sein, Einfluss auf den Lernprozess zu nehmen. Also auch zum Beispiel auf die Geschwindigkeit. Er muss,
Okay, aber damit haben wir ja schon mal 2 didaktische Prinzipien ganz gut aufgenommen, ne? Also Relevanz, Lernorientierung,
Relevanz,
Einfluss nehmen, ja.
Also am Ende des Tages muss das, also vielleicht beschreibe ich es mal so. Das Lernen muss für den Lernenden da sein und nicht umgekehrt.
Das, ich glaube, das kann man gut gut, unterschreiben. Cool. Und das Lernen muss für den Lernenden da sein. Ich glaube, das lebt ihr bei Brother ganz gut. Vielleicht so kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir sind uns vor 1,5 Jahren ungefähr, ich glaube, es war im Mai 2024, vielleicht auch Juni, mal für einen kurzen LSP-Workshop bei euch begegnet. Genau. Da haben wir so angeboten, was ist LSP? Und da hast du mir von einem Konzept erzählt. Ich glaube, das war damals noch ein bisschen im Anfang oder genau, so. Und da ist bei mir was hängen geblieben. Ich glaube, es ist japanisch oder so. Auf meinem Zettel steht Saku.
Das ist korrekt, ja, genau.
Dennis, was verbirgt sich hinter Saku bei Brother?
Also ich habe, wir haben jetzt die ganze, also ich bin jetzt seit 10 Jahren bei Brother, habe ich schon erzählt, und wir haben in der Zeit sehr viel einfach auch, da habe ich sehr viel an kleinen Dingen rumgedoktert, also auch Trainings produziert und für verschiedene Maßnahmen und Trainingsprozesse begleitet. Und wir sind dann vor etwa 3 Jahren, glaube ich, grob, an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen das Thema Learning and Development bei Brother einfach mal grundsätzlich irgendwie auf richtige Füße stellen, weil es das vorher eigentlich auch nicht so gab. Muss dazu sagen, ja, es ist ja natürlich auch viel passiert. Es war Corona zwischenzeitlich. Das hat die Perspektive von vielen Unternehmen auf viele Dinge verändert, ja, also New Work zum Beispiel. Und da wurde mir mehr oder weniger gesagt, Herr Peternall, wir brauchen mal ein richtig gehendes Konzept zum Thema Weiterbildung für auf Dauer, für die Zukunft.
Also weg von diesem, wir bieten mal hier einen Trainingskatalog und da einen Teamworkshop an, oder?
Ja, genau. Was war so also der mal Miet ganz dahinter? Grundsätzlich, ja. was heißt Lernen bei Brother? Und mal wirklich irgendwie zu überlegen, wie soll das in Zukunft gestaltet werden, das Thema. Weg von so Insellösungen, wo man mal hier nach Bedarf und da nach Bedarf mal eine Schulung oder eine Maßnahme irgendwie eingeführt hat, sondern ein allumfassendes Konzept zum Thema, wie werden wir zu einer lernenden Gesellschaft, ja, zu einem lernenden Unternehmen. Okay. Und da muss ich sagen, ich bin immer noch unheimlich dankbar, weil mir damals im Prinzip diese grüne Wiese hingestellt wurde und mir gesagt wurde, ja so, Herr Peter, jetzt machen Sie mal.
Das ist ganz kurz, weil in dem Podcast, also deine Augen leuchten richtig. Manchmal ist das ja so bei der Situation, kannst du dich noch so richtig an dieses Gespräch erinnern, in welchem Raum das war und wer dabei war?
Ja,
oder?
Absolut.
Ja? Okay, cool.
Ja, absolut. Das war mit unserem Geschäftsführer, Herrn Kohlstrung. Da waren wir gerade in so einer, lass mich überlegen, nee. Also das war im Sommer, das muss vor 3 Jahren gewesen sein. Oder vor 2 Jahren?
Ja.
Gott, wie die Zeit. Egal, schneid den Teil raus.
Ja, ich glaube, das lassen wir doch drin. Okay, ja.
Ich saß bei unserem Geschäftsführer im Büro. Der hatte mich gebeten, mal zu ihm zu kommen, und da hat er mir im Prinzip das so eröffnet und hat natürlich bei mir komplett offene Türen eingerannt. Ja. Also sagst du so, mein so, Herr Peter, wir müssen zum Thema Lernen. Wir müssen das einfach mal auf richtige Beine stellen, ja, bei uns. Wir brauchen ein umfassendes Konzept. Das war so ein Gedanke, der natürlich schon sich länger angedeutet hat oder wo man immer schon mal drüber gesprochen hat und wo dann jetzt in dem Moment einfach Nägel mit Köpfen gemacht werden sollte. Und dann wurde ich damit beauftragt, da eben diese Strategie zu entwickeln. Und ich saß dann auch erstmal da und innerlich weiß dann, bin ich dann so durch meinen Kalender gegangen, erstmal alles rausgeschrieben.
Erstmal Platz klar. Geschafft.
Ja, genau.
Wie in so einem Workshop, wo man reinkommt und erstmal alle Tische an den Rand Platz schaffen.
Ja, vor allem, ich bin halt auch so dieser Typ, der super gerne in so einem Tunnel verschwindet. Ah, okay. Ja, also der dann wirklich sich in so ein Projekt eingräbt und dann erstmal auch nicht ansprechbar ist und links und rechts irgendwie auch nichts mehr wahrnimmt, sondern nur noch Volldampf in dieses Projekt sich rein kniet. Und das habe ich dann auch gemacht. Ungefähr 4 Monate. Ich habe natürlich auch 1000 Dinge schon irgendwie in der Schublade gehabt, wo ich mir über die Jahre hinweg mal gedacht hatte, oh, das und das und das sind eigentlich coole Konzepte und da müsste, wenn man mal Zeit hat, dann muss man mal. Und die sind natürlich alle aus der Schublade rausgeholt worden. Ich habe ja auch Literatur dann nochmal beschafft. Ich habe mir Podcasts angehört. Ich habe also mir von allen Seiten irgendwie Input geholt. Und dann ist so über Wochen und Monate ist dieses Konzept dann entstanden. Ich habe noch, irgendwo noch auf meinem Tablet habe ich so eine Art Notiz-App, wo ich mit meinem Stift dann, also hier Tablet-Stift, dann irgendwie so eine riesengroße Mindmap gebastelt habe. Aus der dann später dann das saubere Konzept geworden ist. Aber das habe ich noch und es ist so ein riesen Monstrum. Und daraus ist dann Saku entstanden. Also Saku einerseits steht für vier Wörter: selbstbestimmt, arbeitsbegleitend, kollaborativ und unterstützt. Das sind also so die Grundpfeiler dessen, was wir damit wollen. Ja, also das Lernen soll eben selbstbestimmt ablaufen. Lernende sollen in die Lage versetzt werden, selbstständig ihren eigenen Lernpfad zu begehen. Weil wir halt auch gesagt haben, so klassisches Talentmanagement, wie man das kennt, so diese Idee, dass da eine übergeordnete Instanz, ja, so eine Personalentwicklung oder wie man es auch immer nennen möchte, da anfängt sich zu überlegen, wer braucht jetzt welches Learning, wer muss jetzt wohin weiterentwickelt werden, dass das eigentlich keine wirklich tragfähige Lösung ist. Das mag in der Vergangenheit vielleicht geklappt haben, das zu tun, aber wenn man sich überlegt, wie ne, VUCA-Kontext, also wie schnelllebig sich mittlerweile Dinge verändern, wie kurz die Halbwertszeit von Wissen geworden ist, also wie schnell man an den Punkt kommt, wo Dinge, die man gelernt hat, eigentlich wieder outdated sind. Ja, und gleichzeitig, wie schnell sich auch Arbeitsumfelder, Aufgaben, Rollen, Projekte von einzelnen Mitarbeitern, nicht nur für ein Unternehmen, nicht nur für Teams, sondern einzelne Mitarbeitende ändern. Wie soll denn da bitte ein einziges, also eine einzelne Abteilung, vielleicht auch nur eine Person im Unternehmen, in der Lage sein, da hinterherzukommen und genau zum richtigen Zeitpunkt zu wissen, wer wann was braucht?
Ja, krass, bei mir macht's so richtig Klick gerade, ne? Weil dieses, hallo, du kommst jetzt auf eine neue Rolle, dann setzt man sich mal mit HR oder People and Culture zusammen und dann überlegt man, was könnte ich brauchen und dann wird eine Schulung rausgesucht und dann habe ich irgendwie ein halbes Jahr später ein Rhetoriktraining und stand aber vielleicht schon in dem halben Jahr so viel von meinem Team oder meiner Gruppe, dass ich das eigentlich gar nicht mehr brauche. Und das umgeht ihr quasi mit diesem selbstständig.
Also wir wollen natürlich, dass die Leute dann, wenn sie diesen Point of Need haben, in dem Moment in der Lage sind, die nötigen Ressourcen zu finden, um sich selber weiterzuentwickeln in dem Moment. Ja, also wir wollen mündige Mitarbeitende haben, die ihren Lernprozess selbst in die Hand nehmen. Und vielleicht auch davon abgesehen, also mal abgesehen von diesem Kontext Unternehmen, bin ich auch davon überzeugt, dass man einfach auch als Mensch in unserer Gesellschaft mittlerweile einfach untergeht, wenn man sich nicht dieses Mindset angewöhnt, dass man immer und ständig weiter lernt und sich weiterentwickeln muss und immer wieder neu sein muss für neue Erkenntnisse, dafür, dass alte Erkenntnisse abgelöst werden durch neue und man sich neue Dinge angewöhnt und so weiter. Ich glaube, ne, dass wenn man das nicht hat, dann geht man eben runter. Ja. Ja.
Okay, cool. Und ich glaube, hinter dem S können wir langsam schon mal konzeptionell, ja, also keine Sorge, die Fragen und wie sieht das in der Praxis aus, das kommt schon. Okay, aber das
ja,
S haben
wir. Ja, fang mich ein.
Nein, alles.
Fang uns an, loszugaloppieren.
Ist auch geil. Okay, aber dass wir einmal das Saku sauber durchhaben und dann schauen wir auf die Karte.
Also,
S haben wir, das A.
Genau, das A, arbeitsbegleitend. Das ist so ein bisschen wie das, was du gerade meintest mit dem Rhetorikkurs. Ja, also lernen muss, darf nicht irgendwie so ein isolierter Teil sein, wo man sich mal irgendwo Zeit von der Arbeit nimmt, um zu lernen, sondern im besten Fall ist Lernen einfach ein integraler Bestandteil von der Arbeit. Ja, also Lernen muss während der Arbeit passieren und in dem Moment, in dem man es braucht. Und nicht irgendwie 5, 6, 7, 8 Wochen später bei irgendeinem Seminar.
Ja. Wenn weil ich sonst einen Konflikt habe, brauche ich die Skills und nicht.
Ja, ja. Also wenn du wissen willst, wie eine Pivot, also wenn du gerade eine Pivot-Tabelle machen willst, ja, und du hast noch nie eine Pivot-Tabelle gemacht, dann bringt es ja nichts, wenn du irgendwie in 6 Wochen einen Kurs machst zu Pivot-Tabellen, aber die Tabelle jetzt gerade in jemand anderem gibst und dann erstmal ein halbes Jahr nichts mehr mit Pivot zu tun hast.
Ja.
Also stumpfes Beispiel. Ja, ja. Aber es geht darum, dass man eben in dem Moment bei der Arbeit lernt. Mhm. So. Und dass wir auch Lernen als Teil der Arbeit verstehen und Weiterentwicklung. Ja. Genau.
Also nicht als etwas, sei dankbar, dass du hier als Belohnung für deine gute Leistung einmal im Jahr für 2 Tage nach Berlin auf ein Training darfst. Sondern,
ja.
Ja, aber das Bild gibt es noch total viel, ne? Also,
ja, genau.
Und die Zeit kommt jetzt. Ende des Jahres kommen die Leute mit ihrem Bildungsbudget und machen nochmal eine schöne Reise, ne?
Ja, aber dann ist halt die Frage, was ist wirklich die Idee dahinter? Ich will gar nicht sagen, dass es nicht auch gute Gründe für solche Lernformate gibt. Ja, ja. Also es gibt auch gute Gründe, mal sich in so ein Seminar zu setzen für 2 Tage und einfach mal alles andere wegzumachen und sich nur damit zu befassen, um neue Impulse zu holen. Aber dann ist halt die Frage, geht es wirklich darum?
Ja.
Oder geht es nur darum, irgendwie Zertifikate zu sammeln für, ne, oder Fleißkärtchen oder halt einfach mal rauszukommen?
Ja.
Aber wie gesagt, also ich will gar nicht abtun, dass solche formalen Lernprozesse auch ihre Daseinsberechtigung haben, ganz im Gegenteil. Ja. Ich habe ja auch dieses Coaching da gemacht.
Ja.
Management.
Ja, ich glaube da auch dran.
Aber das Hauptlernen muss eigentlich während der Arbeit stattfinden. Ja. So Stöckchen auf Steinchen.
Ja.
Und dann kommen wir zum K, kollaborativ.
Da bin ich jetzt gespannt, weil die ersten beiden Punkte, die klangen für mich noch so ein bisschen in Richtung jeder für sich, was ja auch Sinn macht, aber da bin ich gespannt. Also, nimm mich mal mit.
Naja, jeder für sich heißt ja nicht, dass nicht trotzdem man auch Interessensgruppen bilden kann oder dass man nicht auch zusammenfinden kann, wenn man irgendwie ein geteiltes Ziel hat oder ein geteiltes Thema hat, wo man sich für interessiert. Und jetzt ein Schlagbeispiel, KI ist halt gerade so ein Thema, wo es sehr einfach ist, Interessengruppen zu finden. Ja?
Mhm.
Aber kollaboratives Lernen ein noch mal ein bisschen weiter oder weiter zurückgedacht. Ich meine, ganz grundsätzlich ist das Lernen voneinander die älteste Form des Lernens, die wir als Menschen kennen. Ja, also Modelllernen, das Lernen durch das Abschauen bei anderen und das Abgucken, das Weitergeben von Informationen durch Erzählen und das Lernen aus den Erzählungen anderer etc., das ist die älteste Form des Lernens, die der Mensch kennt, mal abgesehen von Learning by Burning. ist im Prinzip sind wir auch darauf immer noch sehr, sehr verdrahtet.
Mhm.
Ja, deswegen ist es eben wichtig, davon auch Gebrauch zu machen. Also das Lernen in der Gruppe, das Lernen voneinander und miteinander ist einfach ein sehr sozialer, wichtiger Prozess, bei dem auch sehr viele Lernprozesse eben freigesetzt werden sozusagen. Und das wollen wir unterstützen und da wollen wir Möglichkeiten für schaffen und Rahmenbedingungen für schaffen und zu ermutigen.
Mhm.
Und dann letzten Endes unterstützt, komme ich im Prinzip drauf, also das Lernen muss eben vom Unternehmen auch vollumfänglich unterstützt sein. Ja, das eben in Form von, wie gesagt, Rahmenbedingungen, Ressourcen, die wir zur Verfügung stellen, Impulsen, die wir setzen, wie zum Beispiel dem Einführen von Lego Serious Play. Und also das Unternehmen muss da vollumfänglich hinterstehen. Und auch die Führungskräfte, ist ganz wichtig, müssen vollumfänglich dahinterstehen.
Mhm.
Und müssen eben hier unterstützen, ihre Teams, die Mitarbeitenden. Genau.
Ja.
Und das ist SAKU.
Ja.
Dafür steht SAKU. SAKU ist aber auch, hast du schon angedeutet, das japanische Wort für Aufblühen.
Ah.
Und genau. Da entsteht jetzt ein Bild.
Ja.
Also ich habe auch gerade in der Phase, als das Ganze dann bei uns ausgerollt wurde, ich habe mich unheimlich viel in so Pflanzen- und Wachstumsmetaphern verloren. Aber es eignet sich gut, weil grundsätzlich das sehr, sehr gut beschreibt, was wir hier eigentlich vorhaben.
Mhm.
Und wie ich auch zum Learning Culture Manager komme letztendlich, ja, nicht mehr zum Learning and Development, ja, Manager.
Ja, das habe ich vor ein paar Monaten oder so mal bewusst wahrgenommen irgendwie bei dir auf LinkedIn. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange das da schon geändert ist, aber kannst du das beschreiben? Vorher hieß es Learning Development Manager, glaube ich, kennen viele, ne? So irgendwie, früher hieß es vielleicht mal Personalentwickler oder so, dann war es Learning and Development. Und ihr habt euch jetzt bewusst entschieden, das Learning Culture zu nennen.
Genau, also der Gedanke geht darauf zurück. Vielleicht darf ich an der Stelle mal kurz ein Zitat anbringen,
ja, gerne,
das mich da auch sehr geprägt hat und das ich da einfach sehr passend für finde. Es gibt diesen ganz großartigen Menschen, Ken Robinson. Das war ein Berater, also international im Bereich Bildung, sehr bekannt, Sir Ken Robinson. Oh. Ich zitiere jetzt nicht wörtlich, sondern sinngemäß. Ja. Er hat halt gesagt, wir müssen weg von einer industriellen Vorstellung von Lernen.
Ja.
Ja, also im Sinne von Fließbändern, wo wir quasi die Bildung Menschen quasi wie am Fließband fertig machen, abfertigen für dann vielleicht die Berufswelt, ja, und dann später für neue Rollen und Aufgaben, und mehr hin zu so einer Art agrikulturellen Vorstellung von Lernen. Also, dass es nicht steuerbar ist, letzten Endes, was Lernprozesse mit Menschen machen und wohin diese Lernprozesse führen letzten Endes. Ja, genauso wenig, wie wir irgendwie die Pflanze zwingen können zu wachsen. Aber was wir machen können, ist eben den Boden bereiten. Mhm. Also die Umgebung schaffen, in der Wachstum, in der Lernen eben gelingt und möglichst gut gelingt. Und das ist im Prinzip auch die ganze Philosophie hinter SAKU letztlich und auch hinter dieser Änderung des Titels von Learning and Development zu Learning Culture Manager. Weil mir zunehmend dieses Development so ein bisschen ein Dorn im Auge wäre, weil ich finde, dass es im Namen eben so ein bisschen mitträgt, diese Vorstellung von, wie gesagt, da ist jemand, der entwickelt jemanden, der entwickelt die Leute, der entwickelt das Unternehmen in eine gewisse Richtung. Dieses. Aber wie gesagt, das wäre ja, das ist mir zu sehr nah dran an dieser industriellen Vorstellung.
Ja, ich ziehe mal an die Karotte, an der Karotte.
Und ja, dann, so, ja, genau, ich ziehe mal an der Karotte, bis die größer wird oder so. Ja. Oder irgendwie den Mais oder was weiß ich. Und deswegen habe ich gesagt, letzten Endes geht es viel mehr darum, eine Lernkultur zu entwickeln bei uns. Ja. Eine lebendige, sich selbst erhaltende, nachhaltige Lernkultur. Und ich habe da im Kontext von SAKU mit dem Aufblühen immer von so einer Wildblumenwiese gesprochen, die halt einfach auch nachhaltig wächst und gedeiht, wenn sie die richtigen Bedürfnisse erfüllt bekommt. Ja. So, und das ist die ganze Idee hinter diesem Namens, dieser Namensänderung. Einfach um klar zum Ausdruck zu bringen, die Philosophie, die hinter diesem SAKU-Framework steckt, ist eben weniger, wir entwickeln jetzt unsere Leute, sondern wir helfen unseren Leuten dabei, sich selber zu entwickeln.
Ja. Krass. Also ich finde, das klingt richtig, richtig gut. Das ist ja manchmal aber auch die Gefahr bei so großen Schlagwörtern und so, die haben ja total recht mit allem. Wie lebt ihr das in der Praxis? Also wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich morgen zur Arbeit kommen und sagen, heute lerne ich 8 Stunden und reicht die Rechnung am Ende ein? Oder also welche Rahmenbedingungen schafft ihr da? Lass mal den Sprung in die Praxis schaffen, ja?
Okay, ganz konkret, was heißt das? Also wir haben zum Beispiel bei uns eingeführt eine Lernzeit. Das heißt, jedem Mitarbeitenden steht also als Baseline, als Minimum, als Bare Minimum, steht eine Lernzeit von 1 Stunde pro Woche zur Verfügung, die er verwenden kann für welches Thema auch immer er möchte. Grundsätzlich ist die Maßgabe, es muss irgendwie argumentierbar sein, dass das Unternehmen davon profitiert, logisch.
Ja.
Aber grundsätzlich hat jeder Mitarbeitende die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wofür er die nutzt. Ja. Ja, es ist auch immer möglich zu sagen, ich spreche mal mit meiner Führungskraft, ob ich sagen kann, ich spare mir das jetzt zum Beispiel mal auf, 4 Wochen lang, und dann mache ich mal einen halben Tag komplett einfach, wo ich mich in irgendein Thema vergabe.
Deep Dive,
Ja, und man kann natürlich die Führungskraft auch immer mal fragen, ob man das ausdehnen darf. Ja? Ja, manche haben da vielleicht ein etwas flexibleres Modell mit ihrer Führungskraft, dass man auch mal sagt, ja, wenn gerade nicht so viel ist, ne, dann kann man das flexibel auch mal nutzen und so. Das ist so die Idee da.
Das ist erstmal aber so ein Anker gesetzt, ne? Und
einfach mal zu sagen, okay, für alle, die sich jetzt nicht sicher sind, darf ich jetzt und ist das jetzt komisch oder nee, wo wir sagen, nee. Eine Stunde pro Woche darfst du auf jeden Fall und deine Führungskraft muss auch Sorge dafür tragen, dass du die hast, beziehungsweise du musst die immer einfordern können im Notfall.
Ja.
So, dass da einfach diese Sicherheit ist, nee, das ist okay, das ist Teil der Arbeit und es ist absolut in Ordnung, wenn du jetzt eine Stunde lang dir einen TED-Talk anguckst zum Thema, weil es dich weiterbringt oder dich irgendwo hinsetzt und einen Podcast hörst zu einem Thema, das dich weiterbringt, dann wird niemand dich schief angucken.
Ja, mega gut. Also auch weil ich finde, also tatsächlich, ich bin selbst jemand, ich lese total gerne und ich höre wahnsinnig viele Podcasts so. Ja. Ich meine, bei Hello ist das glaube ich, also wir haben eine sehr, sehr lernfreundliche Kultur. Ich gehe aber so manches Mal abends spazieren und mache doch dann doch mal mein Notizbuch auf und denke mir, trage ich mir das eigentlich als Arbeitszeit ein? Genau. Ich meine, da finden wir immer Lösungen bei uns. Aber einmal um den Leuten zu sagen, ja, du darfst und auch du sollst, ne? Ja.
Okay. Ich meine, wir ermutigen natürlich die Leute auch außerhalb der
Arbeit.
Also natürlich ist die Hoffnung, dass das irgendwie weiterträgt, so auch ins Private rein. Ne? Also, und das muss es auch, wenn es funktionieren soll. Ja. Diese Erkenntnis, ja, immer offen zu sein für neues Lernen.
Ja.
Das ist ja keine Maske, die ich aufsetze, wenn ich zur Arbeit gehe, sondern das ist ja bestenfalls, das ist eine Haltung, die ich mir aneigne. Ja.
Stark.
Was machen wir noch? Wir haben bei uns im Unternehmen einfach ein variables Vergütungssystem. Das ist, glaube ich, nichts Seltenes, gerade im in vertrieblich orientierten Unternehmen. Davon ist ein Teil immer schon auch von individuellen Zielen, eben, die man mit seinen Mitarbeitenden vereinbart hat, abhängig gewesen. Und wir haben relativ frühzeitig beschlossen, dass wir das Lernen damit reinnehmen.
Mhm.
So, und das war auch eine Diskussion, die wir teilweise intern hatten, ja, dass wir dann Leute überzeugen mussten, nein, das ist jetzt nicht, weil wir euch irgendwie gängeln wollen zum Lernen, sondern weil wir gesagt haben, wenn das Lernen wirklich integraler Bestandteil der Arbeit sein soll, ja, und wir von euch verlangen, dass ihr während der Arbeit euch weiterentwickelt, dann gleichzeitig aber sagen, ja, aber nur für alles andere bekommt ihr quasi eine extra Vergütung, einen Bonus, aber fürs Lernen nicht, dann ist ja schon von vornherein klar, dass sich die Mitarbeitenden auf alles konzentrieren werden, nur nicht aufs Lernen.
Ja. Smart, also gar nicht hier irgendwie an den erstmal irgendwie an Formaten gedreht oder so, sondern das wirklich organisationell verankert, ne? Ich bin der Meinung, wenn ich Kultur verändern will, dann geht das an ganz vielen Stellen nur über Rahmenbedingungen. Ne?
Und, ja, absolut.
Deswegen smarter Hebel, ja.
So, dann haben wir gesagt, und gleichzeitig, wir haben halt, als wir dieses variable Vergütungssystem bei uns etabliert haben, jetzt muss man kurz husten.
Ja, alles gut, nimm mal ruhig einen Schluck Wasser. Ja. Es ist wieder die Season der...
Ja, ist so. Ja. Also, als wir dieses variable Vergütungssystem bei uns etabliert haben, das war lang vor meiner Zeit, aber die Dokumentationen darüber sind ja noch da und es wurde damals festgelegt. Ne? Ein Hintergrund des Ganzen ist es eben auch, einerseits zu priorisieren, ne? Welche Aufgaben, welche Ziele sind eben zentral und zum anderen eben auch, um gut geleistete Arbeit auch entsprechend zu honorieren.
Ja.
So. Und auch da haben wir uns gedacht, ja, wir müssen dann aber auch Lernleistungen honorieren.
Ja.
So, entsprechend. Und deswegen haben wir da das Lernen in diese individuellen Ziele mit einem gewissen Prozentsatz mit aufgenommen. Und nicht so, dass die Leute direkt erschlagen sind, weil jetzt irgendwie alles nur noch vom Lernen abhängt, aber so, dass es durchaus, sagen wir mal, signifikant ist.
Ja.
Dass man durchaus da einen Mehrwert drin spürt.
Ja.
So. Und was wir dann eben auch gesagt haben, ist, okay, wir müssen natürlich, wenn wir das Festing auch irgendwo definieren, wie messen wir das jetzt?
Ja.
Und natürlich war der erste Impuls zu sagen, ja, wenn jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, 10 Schulungen macht im Jahr, ja, wenn, ja, dann das ist so.
Dann kriegt er den Bonus.
Jetzt, du machst jetzt 10 Schulungen auf, keine Ahnung, du machst so und so viele WBTs oder so, dann bekommst du, dann hast du dein Ziel erreicht. Und da habe ich halt gesagt, nee, das weil dann hast du irgendwie in unserem Webbase, also in unserem Learning-Management-System, hast du halt stehen,
alle, sich alles auf
den Schulungen angeguckt.
Anderthalbfacher Geschwindigkeit. Ja,
ja, genau. So Tipp, Tipp, Tipp und mal eben schnell. Ne, so.
Ja, cool. Wie macht ihr
das
stattdessen? Eben
schnell irgendwie dann Hauptsache das Häkchen ist dran. So. Und das ist halt, wo wir gesagt haben, das ist die falsche Herangehensweise. Und stattdessen haben wir dann ein Konzept ausgearbeitet, wo wir definiert haben, also jeder Mitarbeitende muss sich selber ein Lernziel wählen. Mhm. Ja, also es muss, also die Führungskraft, die schaut quasi nochmal drüber, um grundsätzlich sicherzugehen, dass das auch wirklich irgendwie mit den Unternehmenszielen irgendwo einhergeht, also irgendwo einzahlt. Ja. Mhm. Abgesehen davon darf aber der Mitarbeiter selber entscheiden, was sein Lernziel sein soll. Er darf sich selber was aussuchen.
Okay.
Und dann setzt man sich zusammen hin, Anfang des Geschäftsjahres, und überlegt sich, okay, wenn der Mitarbeitende sich jetzt damit auseinandersetzt, was kann der dann am Ende des Geschäftsjahres, was er zu Beginn des Geschäftsjahres nicht konnte? Was ist hier der Erwartungshorizont? Ja. Wie wirkt sich das am Ende in sein, nicht in sein Wissen,
sondern
in sein Doing aus, wie man neudeutsch sagt. Ja, also, und dann versucht man das mal auszuformulieren. Beispiel, am Ende des Geschäftsjahres kann der Mitarbeitende, Pivot-Tabellen in Excel umsetzen. So. Also wir haben auch jetzt nicht niemand muss einen Studiengang in irgendwas abschließen innerhalb von einem Geschäftsjahr. Ja. Also es sind auch kleine Dinge, die aber einfach Mist machen.
Ja.
Und dann wird das so festgehalten und dann wird im weitesten Sinne am Ende des Geschäftsjahres geguckt, okay, kann der das?
Ja.
Also dann setzt man sich mal eben hin und im besten Fall nimmt sich der Mitarbeitende seinen Laptop mit und zeigt seiner Führungskraft mal eben, führt vor, wie er da eine Pivot-Tabelle macht. Und im Prinzip ist damit auch abgeschlossen und das Ziel ist erreicht. Dann wird nicht noch geguckt, wie gut oder wie schlecht hat er das gemacht oder so, sondern man hat ja vorher definiert, der kann das und entweder kann das oder nicht. Und wenn das kann, dann hat er sein Ziel erreicht. Wenn es nicht kann, dann halt nicht. Aber bestenfalls hat man auch zwischendurch mal drüber geredet und geguckt.
Ja, ist ja auch ein Kontinuum, ne? Ja.
Genau. So, jetzt haben wir aber bei uns in unserem variablen Vergütungssystem nicht nur den Fall vorgesehen, dass jemand sein Ziel erreicht, sondern auch, dass jemand Ziele übererreicht. Deswegen haben wir uns auch lange den Kopf zerbrochen, wie machen wir das messbar oder wie bringen wir das jetzt ins Lernen? Ja, wie kannst du quasi dein Ziel, Pivot-Tabellen zu lernen, übererreichen? Mhm. Und wir haben definiert, du hast dein Ziel dann übererreicht, wenn du das, was du wenn du nicht nur etwas Neues dazugelernt hast, sondern im nächsten Schritt dir auch eine Maßnahme überlegt hast, mit der du das, was du gelernt hast, anderen verfügbar machst.
Aha. So, Transferwahrscheinlichkeit erhöhen.
Ja. So, das kann, genau. Also die Idee ist, ab dem Moment, ab dem du nicht nur selber was lernst, sondern auch noch Multiplikator wirst für das, was du dir angeeignet hast. Ob das jetzt ist, dass du ein Meeting machst, wo du mal vorführst. Ja. Ja, du musst ja nicht den kompletten Lernprozess quasi dann schulen. Ne? Das kannst jetzt niemand erwarten, dass du Excel-Coach wirst. Aber es kann ja auch sein, dass du einfach mal vorführst, damit die anderen Leute sehen, was der Vorteil an Pivot-Tabellen ist. Ja. Ja? Und damit die selber dann wissen, vielleicht könnte ich mir das als Lernziel fürs nächste Geschäftsjahr nehmen. Oder ob das ist, dass du vielleicht eine Vorlagedatei erstellst, auf die ihr alle aufbauen können und die denen mal erklärst oder so.
Oder ein Lego-Workshop gibt's.
Ja, ernsthaft. Gibt's tatsächlich. Ich habe dieses Geschäftsjahr jemanden, der will einen LSP-Workshop für seine Übererreichung machen.
Ja, krass, cool.
Aber genau, also das ist die Idee. Sobald du du planst das auch vorher mit deiner Führungskraft, setzt du fest, okay, zur Übererreichung nehme ich mir vor, zum Beispiel ein halbstündiges Meeting zu machen, in dem ich die Vorteile von Pivot-Tabellen vorstelle und mal zeige, was man damit alles machen kann. So, sobald das geschehen ist, hast du quasi die Übererreichung bis zum Anschlag erreicht.
Ja.
Ja, und sahnst komplett ab, ja, sozusagen. Und natürlich ist dann bei uns die Idee, wir haben das im letzten Geschäftsjahr, also bei uns, genau, also letztes Jahr haben wir das mal probeweise gemacht. Wir haben also Leute entscheiden lassen, wer Bock hat, der kann ein solches Entwicklungsziel sich eben nehmen. Und zusätzlich zu seinen anderen Zielen, wir hatten da dann auch eine sehr hohe Bereitschaft, also ich glaube 60 bis 70 Leute von 160 krass, haben freiwillig gesagt, ja, haben wir Bock drauf.
Ja, ist ja auch schon mal ein guter Indikator, ne, dass das irgendwie
absolut zündet, ne? Ja, absolut. Und dann haben wir, dann haben die das schon mal gemacht und da gab es auch sehr viel positive Rückmeldungen zu. Also am Anfang durchaus Skepsis, aber dann sehr viel positive Rückmeldung. Und jetzt seit diesem Geschäftsjahr, seit diesem Jahr haben wir es eben flächendeckend für alle ausgerollt und genau.
Spannend.
Sind da jetzt mittendrin und ich bin sehr gespannt. Aber wir hatten da teilweise sehr coole auch Events letztes Jahr schon von Leuten, die da Sachen geteilt haben, die da viel Mehrwert gebracht haben. Ja. Und natürlich ist bei uns so die Idee, wenn du jetzt aufs Jahr gesehen 160 kleine Multiplikatoren
hast,
ja, was das in Summe, wenn du das dann Jahr für Jahr wiederholst, eigentlich
was für eine
Masse ist wie so ein Knowledge Graswurzelbewegungsding. genau. Spannend. Also wir haben halt auch, also das ist dann halt auch so die Idee dahinter, dass dann auch so eine Art Evolutionsprozess guter Ideen stattfindet bei uns. Weil halt die Sachen, die gut sind, die vorgestellt werden, die verbreiten sich natürlich, dann, weil andere Leute sich denken, oh, das war ein cooles Thema, das mache ich jetzt auch.
Ja.
Und die Sachen, die nicht so gut sind, die werden sich abstimmen, halt nicht fort.
Abstimmen mit den Füßen, ne? Ja. Okay. Ihr habt die Lernzeit, ihr habt es in die Vergütung mit eingenommen, ihr habt einen smarten Weg gefunden zur Übererfüllung mit Multiplikatoren. Was sind noch so weitere Kleinigkeiten oder Größigkeiten? Was sind noch so Sachen, die ihr da in der Praxis macht?
Ich glaube, der dritte wichtige oder sagen wir mal, zwei wichtige große Bausteine haben wir noch.
Ja.
Also das sind die großen. Das eine ist, dass wir unsere Mitarbeitenden natürlich versuchen, auch eine gute Ressourcenlandschaft an die Hand zu geben, aus der sie sich bedienen können, damit sie ihre Ziele auch erfüllen können. Das heißt, wir haben einerseits einen großen, namhaften Anbieter von Online-Weiterbildungsinhalten mit einer riesengroßen Bibliothek an Inhalten, den wir unseren Mitarbeitenden vollumfänglich zur Verfügung stellen, wo die alles Mögliche an Kursen ob jetzt zu Soft Skills oder zu Software oder zu vertrieblichen Themen finden und da eben Schulungen von guten Coaches bekommen, also zigtausende von Inhalten. Ja. Wir haben einen internen Prozess aufgesetzt, um einfach auch das Buchen von zusätzlichen Lernveranstaltungen, Lernmaßnahmen zu unterstützen, damit man einfach und schnell eben im Zweifel dann doch auch mal an die analogen Schulungen rankommt. Wir haben ein Lernbudget eingeführt für Teams, dass wir gesagt haben, okay, für jeden Mitarbeiter innerhalb eines Teams gibt es einen Pauschbetrag von x Euro, den das Team insgesamt zur Verfügung gestellt bekommt, um sich davon, was auch immer die wollen. Also wir haben gesagt, Learning and Development, wir stellen keine Fragen.
Also wenn 6 Leute sagen, Führung mit Alpakas ist das Thema des Nachmittags, dann vertraut ihr darauf?
Theoretisch ja,
okay. Aber ehrlicherweise, es gibt also, ja immer die Sorge von, ob das Leute ausreizen und so.
Kurs in der Toskana oder
genau, so. Aber ehrlicherweise passiert das nein, ne? Also das ist, Nee.
Die, aber was wir für eine Maßgabe gemacht haben, also grundsätzlich, natürlich ist ja auch eine Führungskraft involviert, aber was wir gesagt haben ist, dieses Budget, das ist jetzt nicht auf die Person gemünzt, sondern auf das Team. Das heißt, das Team muss sich demokratisch in einem demokratischen Prozess dafür entscheiden, wofür es das Geld ausgibt. Ja, nicht die Führungskraft bestimmt das, nicht einzelner Mitarbeiter sagt, ich nehme jetzt meine x Euro und mache damit, was ich will, sondern man entscheidet, man muss sich zusammensetzen und gemeinsam nachdenken, was brauchen wir als Team, wovon profitieren wir als Team am meisten und so weiter. Weil wir also da auch gesagt haben, das ist jetzt nicht einfach nur, um denen jetzt Geld an die Hand zu geben, damit die sich selber noch Sachen kaufen, sondern klar ist es, aber unser Hauptziel dahinter ist es, einen Incentive zu schaffen, damit man im Team anfängt, gemeinsam über Lernbedarfe im Team zu sprechen, nachzudenken und da eben Lösungen zu finden.
Ja. Ist auch nochmal das K in Saku dann, ne?
Genau, genau, absolut. Das ist das K in Saku. Und dann haben wir, warte, ich habe, genau, der vierte große Baustein ist, dass wir eine sehr, sehr umfassende, ein sehr, sehr umfassendes und großes Führungskräfteentwicklungsprogramm gestartet haben.
Okay, clever. Ja, so, das hatte ich mir hier als Frage schon notiert. Sind nicht Führungskräfte damit auch überfordert, auf einmal Lernberater oder Lernberaterin zu sein?
Genau, ich hoffe nicht. Also sie sind auf jeden Fall gefordert bei uns und das, glaube ich, spüren die auch. Ich hoffe nicht, dass sie da völlig überfordert sind und genau um das zu verhindern. Aber auch für andere Themen haben wir diese Führungskräfteentwicklung gestartet. Ich muss dazu sagen, jetzt bei uns im Unternehmen, wir haben ein wirklich, wirklich tolles Klima zwischen allen.
Ja. Kann ich bestätigen Kollegen. Von allen Insights, die ich kurz bei euch hatte.
Ja. Und auch grundsätzlich zwischen den Teams und den Führungskräften ist wirklich gutes Klima. Grundsätzlich. Aber das liegt nicht daran, dass wir irgendwie in der Vergangenheit in umfassendem Maße jetzt Führungskräfteentwicklung gemacht hätten. Sondern ne, da haben wir einfach das Glück, eine Kultur zu haben, in der das gut aussieht. Aber wir sind uns aber auch im Klaren, dass einfach die Zukunft turbulent aussieht.
Ja.
Ja, nicht nur für uns, allgemein. Und wir haben halt gesagt, okay, wir entscheiden uns jetzt dafür, eine Führungskräfteentwicklung zu machen, allgemein, nicht nur für Saku, sondern allgemein.
Ja.
Nicht einfach, weil wir sagen, wir sind zwar gut im Moment und es funktioniert alles gut, aber wir wollen auch, dass das so bleibt.
Ja.
Und im Moment sind wir, sagen wir, wissen wir gar nicht so genau, warum das so gut ist bei uns.
Ja.
So blöd es sich.
Aber bloß nicht kaputt reparieren dann.
So, ja. Und haben natürlich, jetzt müssen wir halt mal gucken, einerseits, dass wir uns selber das Rüstzeug geben, um uns das auch zu erhalten für die Zukunft.
Ja.
So, und was interessanterweise dabei rausgekommen ist, ist zum Beispiel, dass wir intern, weil wir so ein gutes Verhältnis alle zueinander haben und weil es so gut läuft eigentlich, zum Beispiel gar nicht so konfliktfertig sind, wie man sich das wünschen würde. So, also natürlich konstruktiv bleiben. Ja, also es geht jetzt nicht darum, dass alle irgendwie härter werden sollen oder irgendwie strenger werden sollen oder was weiß ich. Ganz im Gegenteil. Aber die Zukunft hat natürlich auch das Potenzial, wenn die See rauer wird, dass dann auch mehr Stress entsteht, dass man gereizter ist und so weiter. Also nur so als ein Beispiel. Ja. Wir investieren einfach ganz groß da in die Führungskräfteentwicklung, damit unsere Führungskräfte eben auch das Rüstzeug an die Hand bekommen. Einerseits, um diese Lernprozesse mitzugestalten, aber auch irgendwo als Vorbilder voranzugehen, als Lerncoaches oder Mentoren vielleicht ihrer Mitarbeitenden da voranzugehen. Genau, aber auch allgemein, um einfach da auch eine Schuld an unseren Führungskräften zu begleichen, die wir in der Vergangenheit einfach natürlich ausgewählt haben, aus den eigenen Reihen vor allem. Aber wo wir nie uns mal Gedanken gemacht haben, denen mal ein gemeinsames Footing für ihre Rolle als Führungskraft mal an die Hand zu geben.
Krass, cool. Genau. Dennis, wir nähern uns der Grenze der magischen Stunde und ich versuche schon mal so ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben gelernt, wie man vom frustrierten Schüler, wenn man das so sagen darf, zum Lehramtsstudenten, zum E-Learning-Experten, zum Learning and Culture Manager kommt. Wir haben gehört, was sich hinter Saku verbirgt. Ein ganz, ganz tolles Konzept des Aufblühens, des Erblühens. Wir haben eure wichtigsten Hebel kennengelernt, ne? Also incentivieren, die Lernzeit, Multiplikatoreffekte, Unterstützungsangebote, Führungskräfteentwicklungsprogramm. Und das klingt alles wahnsinnig spannend. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden, aber das Gute ist ich glaube, wenn Menschen das interessiert verfolgen, dann kann man dich vielleicht auch auf LinkedIn erreichen oder sich direkt bei Brother bewerben, dann ist man mit dabei.
Absolut.
Und ich habe zum Ende noch zwei Fragen an dich. Und die eine Frage ist, wenn du so diesen Prozess von du verlässt da das Zimmer eurer Geschäftsführung und holst die Schubladen, machst die Schubladen auf, machst eine Mindmap bis heute. Was hast du gelernt in diesem Prozess? Hast du da ein Learning, irgendwas, wo du sagst, das wusstest du vorher noch nicht oder das, also da wird es wahnsinnig viel geben, aber was ist so an Learning auf Metaebene bei dir hängen geblieben?
Also ich glaube zum einen, dass ich viel von dem, was ich dir heute erzählt habe, für mich auch selber erstmal von der Theorie in die Praxis bringen musste und auch fühlen musste, sozusagen. Ja. Also diese Idee, dass man eben hin zu einer Kultur muss, ist natürlich auch ein Prozess, der sich erst, oder ist eine Erkenntnis, die auch erst gewachsen ist. Und ich glaube, eine wichtige Erkenntnis, die ich gerade in den letzten 2 Jahren gewonnen habe, ist, dass Veränderungen in dieser, so gerade so kulturelle, lernkulturelle Veränderungen, brauchen einfach Zeit.
Ja.
Du brauchst dann langen Atem. Also wenn es nicht sofort überall so funktioniert, wie du dir das vorstellst, dann ist nicht unbedingt jedes Mal die Lösung, alles anders zu machen, sondern vielleicht eher einfach ein bisschen der Sache mehr Zeit zu geben.
Schön, schön. Gerade in Zeiten, wo man manchmal noch glaubt, wir machen mal einen Workshop und alles ist gelöst, das finde ich ein starkes Learning. Okay.
Genau.
Und die letzte Frage, die ich an dich habe, und ich weiß, du hörst hin und wieder auch mal in diesen Podcast rein, deswegen dürfte sie dich nicht überraschen. Bei Hello haben wir uns eine Welt verschrieben, in der jeder gern zur Arbeit geht. Und wir fragen unsere Gäste gerne, Dennis, glaubst du an eine Welt, in die jede gerne zur Arbeit geht?
nein, tue ich nicht.
Okay, sag 2 Sätze mehr dazu, bitte.
Ich sage 2 Sätze mehr dazu. Ich glaube an eine Welt, in der Arbeit so gestaltet sein kann, dass theoretisch jeder gerne zur Arbeit gehen könnte. Ich glaube
Kannst du das nochmal sagen? Eine Welt, in der die Arbeit...
Ich glaube, dass es eine Welt geben kann, in der jeder gerne zur Arbeit gehen könnte. Ich glaube aber, dass es immer so sein wird, dass es also bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, ist es immer auch eine Entscheidung, die man trifft. Ob man der Arbeit eine Chance gibt, einen glücklich zu machen, oder ob man von vornherein so eingestellt ist, dass manchmal ist es eine Entscheidung, unglücklich zu sein, glaube ich. Und wir werden, und es kann ganz verschiedene Gründe dafür geben, warum man das ist, oder nicht?
Mhm.
Und ich will auch gar nicht sagen, dass die nicht auch legitim sein können.
Ja.
Und ich glaube, das ist es aber auch irgendwo, weil Menschen einfach unterschiedlich sind und ganz anders sind und ganz verschiedene Leben führen. Und ich glaube, das macht das Leben aber irgendwie schön.
Stark, stark. Also. Dennis, ich sage vielen Dank für dieses beeindruckende Schlusswort, für die offenen Insights, die du gegeben hast. Ich finde es nicht selbstverständlich, dass man sagt, hey, als Firma, wir legen auch so offen die Karten auf den Tisch. Ich fand es wahnsinnig spannend. Es war schon, seit Monaten wollte ich noch mal mehr über dieses Konzept wissen. Jetzt habe ich das Gefühl, ich weiß davon sehr viel. Dennis, vielen, vielen Dank dir.
Gerne.